Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 3 der NFL-Saison ist im Kasten und das bietet uns natürlich wieder extrem viel Gelegenheit, genau darüber miteinander für euch zu quatschen. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Ich grüße euch.
Grüße.
Servus.
Ja, da würde ich mal sagen, dann sprechen wir doch einfach mal den Spieltag so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Angefangen mit dem Spiel der Carolina Panthers gegen die Houston Texans. Da haben die Panthers 24-9 gewonnen. Die Texans also mit einem eher semi-optimalen Start in die Saison bisher. Die Indianapolis Colts, die haben gegen die Tennessee Titans mit 16-25 verloren. Die Atlanta Falcons gegen die New York Giants mit 17-14. Die Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers 24-10. Und da hat sich besonders Ja'Marr Chase wieder ausgezeichnet. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gesehen?
Nur in der Red Zone. Aber auf der einen Seite erschreckend, wie die Steelers ja doch einfach offensiv auch heuer nichts auf die Reihe bekommen. Und auf der anderen Seite, ja, Ja'Marr Chase in seinem Rookie-Jahr bis jetzt wirklich sehr, sehr stark. Und ich glaube, auch jeder Fantasy-Owner darf sich über ihn freuen.
Ja, definitiv. Ja. Und ich habe bei Instagram so ein Video gesehen, das war irgendwie ganz witzig. Da hatte Big Ben irgendwie den Ball bekommen und ist dann halt literally einen Zentimeter gefühlt mit diesem Ball gelaufen und hat es direkt auf die Schnauze gehauen. Mobilster Quarterback der NFL momentan. Ja, dann, ja.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, du darfst auch nicht vergessen, die Steelers D-Line zum ersten Mal seit 75 Spielen keinen Sack gemacht. Damit ist auch die Serie kurz vor dem neuen Rekord gebrochen. Und ja, Ja'Marr Chase, jüngster Spieler mit mindestens 3 Receiving Touchdowns in der NFL-Geschichte. Also so schlecht die Preseason war, so gut ist in der Regular Season.
Weiter geht's. Und zwar mit den Chicago Bears. Die haben gegen die Cleveland Browns auch sehr, sehr deutlich verloren. 6-26. Und ich glaube, man kann am Ende feststellen, dass es einfach nicht der Tag von Justin Fields war, oder?
Nein, also war natürlich auch ein hartes Debüt, sage ich jetzt mal, als Starting Quarterback. Ich würde ihn jetzt nicht frei von aller Schuld nehmen, auf keinster Weise. Also von dem First-Round-Pick erwartet man sicherlich auch im ersten Spiel dann schon einiges. Aber ich denke, dass bei den Bears einfach die Probleme tiefer sind und vielleicht auch mal angegangen werden müssten oder sollten, und das liegt bei mir vor allem im Headcoaching und dem Offensive Play Calling, wo doch sich Änderungen ergeben müssen, damit die Bears einfach auch mehr Punkte erzielen, weil 6 Punkte einfach wirklich katastrophal ist, meiner Meinung nach.
Ja, und das Witzigste kommt ja jetzt noch. Adam Schefter hat gerade getweetet, dass bei den Bears jetzt eine offene Competition ist zwischen Andy Dalton, Justin Fields und Nick Foles. Leute, also bei den Bears scheint gerade alles möglich zu sein, aber muss halt auch sagen, die O-Line ist einfach scheiße. Also wenn Miles Garrett dich da alleine dominieren kann, dann ist das Team einfach, es ist einfach nicht mehr gut. Das Window für die Bears ist geschlossen und wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich erstmal nicht so schnell wieder öffnen.
Nee, gut, ich meine, war das Window für die Bears überhaupt offen in den letzten Jahren durch Mitch
Trubisky? Ja, also Trubisky? Mit der Defense schon, ja,
aber mit
wenn du eine vernünftige Offense gehabt hättest.
Eben, das ist ja das Thema. Wenn du einen Quarterback gehabt hättest, den hatten sie aber nicht. Insofern war in meinen Augen das Window nicht offen, weil um das Window wirklich zu öffnen, brauchst du halt ein Team, wo es funktioniert. Aber ich würde mal sagen, jetzt kommen wir von den schlechten Nachrichten erstmal wieder zu einer sehr, sehr guten Nachricht. Und zwar für die Baltimore Ravens. Die haben nämlich 19-17 gegen die Detroit Lions gewonnen. Und für die Lions war es auch am Ende jetzt wieder so ein Spiel, was sie blöd verloren haben. Ja, es war nicht das erste Spiel, das sie so verloren haben, und es wird auch wahrscheinlich nicht das letzte gewesen sein, aber es ist halt extrem bitter, dadurch, dass die Detroit Lions jetzt bei 0-3 stehen und sie in meinen Augen eigentlich besser stehen sollten, also mindestens bei 1 und 2. Jetzt war es halt Fortune, die ihnen nicht ganz so hold war, wie sie es den Baltimore Ravens war, denn Justin Tucker hat am Ende mit einem 66-Yard-NFL-Rekord-Field-Goal dieses Spiel für die Baltimore Ravens gewonnen. Und also, was soll man sagen, dieses Field-Goal war wirklich grandios. Ich habe witzigerweise genau in dem Moment draufgeschaltet, als Justin Tucker dieses Field-Goal gekickt hat. Und es war halt wirklich genial. Also sowas kannst du dir nicht ausdenken. Der Ball fliegt, ist eigentlich zu kurz, geht dann noch auf den Goalpost und fliegt dann quasi vom Goalpost noch rein. Absolut, absolut geniale Szene. Und wie gesagt, 66 Yards, NFL-Rekord.
Aber
ja, vor allem das Geniale ist ja, du siehst ja im Hintergrund die Fans, wie sie erst jubeln, als sie sehen, dass der Ball auf die Unterlatte knallt und dann fällt darüber und denkt so, nein! Und dann geht ihnen allen das Gesicht. Und das Lustige ist auch, dass der bisherige Rekord, den Career-Rekord, den Justin Tucker hatte, hatte auch im letzten Spiel bei den Lions erzielt. Also scheinbar das Lions Stadium scheint ihm zu liegen.
Aber auch Unvermögen, muss man halt auch klar sagen, bei den Lions.
Ja.
Also es tut mir leid, meiner Meinung nach spielen die Lions wirklich eine gute Saison, wie du schon, Patrick, auch gesagt hast. Man hat gegen die Rams mithalten können, man hat gegen die Ravens mithalten können. Zwei Teams, die ja bis jetzt eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Und dann ja dieser vierte Versuch und 19, den darfst du nicht durch, oder den musst du natürlich erfolgreich abwehren. Ich glaube, einmal war es ja auch ein Touchdown bei dritten und mindestens 10 Yards, ich glaube sogar deutlich mehr, wo der Wide Receiver weit offen war, dann natürlich auch die zwei Touched oder zwei Bälle, die nicht gefangen worden sind von Marquise Hollywood-Brown. Ja, also kann man sicherlich auch aus Lions-Sicht besser spielen und im Endeffekt natürlich dann tragisch, dass es so endet, aber ja, dann halt auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich vielleicht für die Saison, die den Lions bevorsteht noch.
Ja, aber wir müssen eigentlich sogar noch, eigentlich das größere, für mich der größere Upset ist eigentlich, wie schlecht die Ravens gespielt haben. Also nur ein Touchdown gegen vielleicht das schlechteste Team in der Liga vor der Saison zu erzielen, spricht halt nicht dafür, dass du besonders gut gespielt hast. Also nur einen einzigen Touchdown, Lamar Jackson, 16 von 31 Bälle angekommen. Klar, da waren noch ein paar harte Drops mit dabei, Stefan hat es angesprochen, von Marquise Brown zum Beispiel. Aber trotzdem musst du das Spiel klar gewinnen. Also klar, am Ende gewinnst du es knapp und du hast den Sieg am Ende, aber da kannst du dich halt auch nicht drauf aufbauen. Das war unterirdisch eigentlich, was sie gespielt haben.
Absolut, vor allem, wie du schon gesagt hast, man hat zwar am Ende den Sieg, man kann sich aber auf diesem Sieg nicht ausruhen, weil es halt einfach, ja, letzten Endes war es das Unmögliche möglich gemacht von Justin Tucker, der eben dieses 66-Yard-Field-Goal reingebracht hat, aber davon kannst du ja nicht ausgehen, da das damit kannst du ja nicht rechnen, dass du so ein Field Goal mit dieser Länge reinmachst und so am Ende dann das Spiel gewinnst.
Ja.
So, weiter geht's. Und zwar die New England Patriots, die haben sich auch absolut gar nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben nämlich 13-28 gegen die New Orleans Saints verloren. Arizona Cardinals gegen Jacksonville Jaguars 31-19, auch eine relativ deutliche Angelegenheit. Das Washington Football Team, das ist bei Josh Allen ziemlich unter die Räder gekommen, nämlich mit 21-43. Josh Allen mal wieder ein absolut grandioses Spiel abgeliefert. Die New York Jets gegen die Denver Broncos 0-26 und Sebastian, du hast gerade eben gesagt, die Detroit Lions sind als das schlechteste Team in die Saison gegangen. Ich glaube, die New York Jets, die machen es dieses Jahr jedem Team unmöglich, das schlechteste Team zu sein, oder? Also es waren ja wirklich bisher ausschließlich Nullleistungen von den Jets in dieser Saison.
Ja, ich habe mal geschaut, 3 Punkte in der ersten Halbzeit in 3 Spielen, damit den eigenen Negativrekord aus 1973 eingestellt in der Franchise-Geschichte. Also da läuft nicht viel rund, das muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Da hat man sich, glaube ich, ein bisschen weiter gewähnt, als man im Endeffekt gewesen ist und wird gerade auf den harten Boden der Tatsachen geholt. Da passt es an allen Ecken und Enden nicht. Also klar, ich möchte auch Zach Wilson noch in seinem dritten Spiel, es ist einfach schwierig, er hat eine schwierige Voraussetzung, aber bekommt keine Lastung von dem Running Game. Die O-Line geht auch viel, viel besser, finde ich. Auch die Defense ist nicht sonderlich gut. Also das sind einfach alles, was nicht ineinander passt. Und da ist Robert Saleh schon jetzt in sehr, sehr, sehr früh gefragt, dort die Probleme zu lösen. Zumal jetzt auch das Team seit 12 Spielen im September ohne Sieg ist. Also Es ist wirklich als Jets-Fan, das ist gerade wieder eine harte Zeit, man hat sich eigentlich weiter vorne gewähnt, aber man kann einfach mit keinem irgendwie so halbwegs mithalten und zweimal 0 Punkte jetzt erzielt, das ist einfach zu wenig.
Ja, aber es ist halt, also mir persönlich stellt sich da tatsächlich dann auch eher die Frage, was kann Robert Saleh gerade natürlich jetzt auch als neuer Head Coach da jetzt besser machen, weil es passt einfach, wie du gesagt hast, an allen Ecken und Enden nicht. Du hattest so ein bisschen den Sündenbock ausgemacht mit Sam Darnold, bist Sam Darnold jetzt losgeworden, hast jetzt Zach Wilson, mit Zach Wilson klappt es auch nicht. Also irgendwann muss doch da mal so ein bisschen dieser Geistesblitz kommen, dass es einfach am Team hängt, ja, dass es im Team an sich hapert und auch wenn du dir noch 3 First-Round-Quarterbacks holst, dass es die Sache nicht besser macht, oder?
Es ist für mich kein Teamproblem, es ist für mich ein organisatorisches Problem, weil ich denke einfach, ich meine, die Jets sind historisch jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Das hat immer dann nicht einen Grund an den Spielern oder an den Trainern, die dann gekommen sind, die es mit Sicherheit durchaus Potenzial besitzen. Das ist für mich einfach, es geht einfach von oben los und wenn es von oben nicht passt, dann kommt es auch unten entsprechend an. Also von daher, ja, es muss halt was passieren von ganz, ganz oben und seien wir ganz ehrlich, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, groß viel Änderung hat es nicht gegeben. Klar, neuer GM hier, neuer Trainer da, neue Spieler und neue Quarterbacks und was auch immer. Aber alles hat nicht geholfen. Da ist vielleicht die einzige Hoffnung, dass irgendwann mal jemand sagt, ich möchte mir das Team vom aktuellen Owner kaufen und was Neues machen, weil sonst sehe ich nicht viel Hoffnung, dass es bei den Jets langfristig wirklich erfolgreich wird.
Weiß nicht, vielleicht können sie es ja mal mit Fußball oder Softball ausprobieren oder so. Vielleicht läuft das ja dann besser. Ja,
ich meine, Jeff, ich glaube, Jeff Bezos will ja, glaube ich, ein Team kaufen, aber es waren, glaube ich, die Broncos. Ja. Deswegen, bitter.
Broncos, gutes Stichwort, ja, 26-0 jetzt gewonnen, das Spiel, zeigen eigentlich bisher eine überraschend gute Saison, aber man muss auch sagen, sie hatten bisher noch nicht die härtesten Brocken, Stefan, ne?
Ja, also Broncos würde ich sagen, echt gut gespielt bis jetzt, natürlich 3-0, meiner Meinung nach auch überraschend, aber wenn man auf den Schedule, wie eben du schon gesagt hast, schaut, dann waren das halt Siege gegen die Giants, die 0-3 stehen, gegen die Jaguars, die 0-3 stehen und gegen die Jets, die 0-3 stehen, also gegen wohl die 3 schlechtesten Teams bis jetzt, die es gibt. Die Lions gehören auch dazu und die Falcons gehören auch dazu, aber gegen die haben wir ja noch nicht gespielt. Aber viel leichter geht es am Anfang nicht. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch behaupten, ja, Teddy Bridgewater macht seine Sache bis jetzt echt gut. Also ich würde sagen, wirklich überraschend gut auch meiner Meinung nach. Und somit kann man da sicherlich positiv reingehen. Man hat jetzt auch nächste Woche gleich die Ravens. Ja, dann sag ich mal zu Gast und da wird es dann sicherlich schon mal spannender werden und die erste richtige Probe dann werden für die Broncos, ob die wirklich sowohl offensiv mithalten können wie auch defensiv. Defensiv würde ich ihnen zutrauen, offensiv bleibt es abzuwarten und da hilft dann sicherlich das nächste Spiel auch ein bisschen eine Auskunft drüber zu bekommen, wie es denn wirklich ausschaut bei denen.
Alles klar, ein weiteres spannendes oder sehr spannendes Spiel war das der Miami Dolphins gegen die Las Vegas Raiders gestern im späten Fenster der Spiele. 28-31 haben die Miami Dolphins das am Ende verloren in Overtime und man muss den Las Vegas Raiders eine Sache lassen. Sie sind auf jeden Fall den Druck offensichtlich gewohnt, lieben den Druck und konnten somit jetzt schon das 2. Overtime-Spiel in 3 Spielen sich holen. Also auch hier wirklich spannender Side-Fact. Und dann als letztes Spiel in unserem Schnelldurchlauf noch die Seattle Seahawks. Die haben nämlich gegen die Minnesota Vikings verloren mit 17-30. Dabei sah es am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht aus für die Seahawks, Sebastian. Was ist denn da passiert eigentlich?
Ja, es ist wieder so das typische Seahawks-Ding gewesen, wie auch in der vergangenen Woche. Es war dann halt einfach, ja, nichts mehr da. Also das muss man einfach so sagen. Sie haben einfach nicht mehr den Football zeigen können. Natürlich, klar, auch dadurch bedenkt, dass Tyler Lockett raus gewesen ist. Aber muss einfach sagen, die Cornerbacks sind überhaupt nicht gut. Und dem Team fehlt es dann auch in der Defensive einfach an Playmakern, um dann, wenn man dann wirklich mal unter Druck gerät, dann auch wirklich Plays zu machen, dafür zu sorgen, dass man mal einen schnellen Stopp hinkriegt, der Offense. Also da ist einiges an Arbeit zu tun für Pete Carroll.
Was ich ja, wenn wir uns jetzt den dritten Spieltag mal so ein bisschen anschauen, was ich da tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass jetzt mittlerweile doch eher deutlich wird, welche Teams diese Saison herausragen und welche nicht. Weil, ich kann mich noch erinnern, als wir in Woche 1 und Woche 2 gesprochen haben, da hatten wir noch einige Spiele dabei, die sehr, sehr eng waren am Ende. Und jetzt haben wir hier wirklich einige Spiele, die sehr deutlich ausgegangen sind. 24-9, 24-10, 6-26, 31-19. 21-43, 0-26, 17-30. Also mittlerweile, jetzt in Woche 3, driftet das Feld in der NFL irgendwie so ein bisschen auseinander, Stefan, oder?
Ja, sehe ich dann doch ähnlich. Wir hatten halt auch diese Woche, jetzt glaube ich, kann man auch sagen, halt auch schon sehr, sehr viele Spiele zwischen potenziellen Teams, die vielleicht in die Playoffs kommen. Das kann man ja, oder werden wir ja sicherlich heute noch etwas genauer besprechen, diese Spiele. Aber so, bis auf das Dolphins-Raiders-Game, das ja in der Overtime mit dem Field Goal endete, waren es dann doch oft einfach auch Spiele, wie du schon gesagt hast, die halt dann doch mindestens Two-Score-Game waren, nicht sonderlich viel Spannung dahinter war, auch bei dem Falcons-Giants-Game, das eng war, war es aber trotzdem ein Spiel, wo einfach Not gegen Elend sich gegenübergestanden sind. Aber man hat sicherlich jetzt, glaube ich, schon einen besseren Eindruck, welches Team denn wirklich heuer eine gute Leistung zeigt oder wer denn, ja sage ich mal, vielleicht auch mit dem Blick auf die Playoffs einfach ein bisschen mehr Hoffnungen sich machen kann und welches Team vielleicht auch schon mal negativ auffällt oder auch positiv auffällt. Das ist jetzt nach 3 Wochen dann doch schon eher klar, wie man es halt nach einer Woche sagen kann oder auch nach 2.
Alles klar, dann gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in die Pause, bevor wir dann unsere 3 Spiele der Woche noch ein bisschen genauer besprechen wollen. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Jetzt gerade eben haben wir im Schnelldurchlauf die, anderen Spiele des dritten Spieltags der NFL besprochen. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch unseren 3 Spielen der Woche widmen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs. 30-24. Es war am Ende ein Sieg des Willens, würde ich mal behaupten, bei den Los Angeles Chargers und bei den Kansas City Chiefs. Vielleicht auch ein bisschen Pech. Wir haben jetzt dann am Ende auch mitbekommen, dass Andy Reid ja auch im Krankenwagen abtransportiert wurde, ins Krankenhaus gefahren wurde, direkt nach dem Spiel. Also auch da vielleicht so ein bisschen abgelenkt, distracted gewesen vom Spielgeschehen und vom Coaching selber mittlerweile. Übrigens, gute Besserung an der Stelle noch nach Kansas City. Ist er wieder entlassen worden aus dem Krankenhaus, war wohl also nur eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem er sich nicht gut gefühlt hatte nach dem Spiel. Aber wir müssen trotzdem mal über die Kansas City Chiefs reden, denn das ist jetzt tatsächlich seit 2015 das erste Mal, dass sie im September 2-mal in Folge verloren haben. Und ich glaube, was ich so am Rande mitgehört hatte, auch das erste Mal, dass sie unter Andy Reid nicht mit einem positiven Rekord dastehen.
Ja, also ist doch überraschend. Ich glaube, so kann man da, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, man hat, glaube ich, auch als, wenn man die Chiefs anschaut, wirklich sehr, sehr schwierige 3 Wochen gehabt. Wenn man ja gegen die Browns schon anfängt, dann gegen die Ravens spielt, jetzt gegen die Chargers spielt, sind halt auch alles 3 Teams in der AFC, die um die Playoffs eindeutig mitspielen, die alle als eindeutige Playoffs-Kandidaten gehandelt werden. Und gegen Browns hatten wir es noch gut gemacht und jetzt letzte Woche war es gegen die Ravens schon eher schwierig und diese Woche haben sich halt die Chiefs meiner Meinung nach selbst den Sieg versaut. Also klar, man kann die Chargers noch loben, das werden wir sicher jetzt heute auch noch tun, aber auf der anderen Seite 2 Interceptions von Patrick Mahomes und 2 Fumbles insgesamt 4 Turnover sind halt dann zu viel. Und wenn du das Spiel dann im Endeffekt mit 6 Punkten verlierst, dann ist es umso bitterer, weil die Chargers dann doch auch nicht jeden Turnover direkt genutzt haben. Aber man ohne diese Turnover sicher ganz anders aufspielen hätte können seitens der Chiefs. Und somit ist es dann doch insgesamt einfach schade. Aber ich glaube, man muss sich nicht allzu viel Sorgen machen um die Chiefs. Die werden sicherlich auch in ihren Groove zurückfinden und in die Playoffs einziehen, da bin ich mir ganz sicher. Und die sind auch für mich immer noch in der AFC, der Contender Number One.
Sitzt du gerade in einem Flugzeug, Stefan?
Nein, aber der Rettungshelikopter ist relativ nah an unserem Haus und der flog gerade darüber.
Alles klar, nee, ich dachte mir nur gerade irgendwie so, das klingt, als ob du gerade, weiß ich nicht, deine Loopings probierst, während du hier mit uns über Football sprichst. Don't fly and podcast. Ja, du hast jetzt gerade eben einen großen Teil der Schuld an der Niederlage bei Patrick Mahomes gesucht. Ich würde mal noch die Defense an der Stelle mit einwerfen, denn ich habe noch einen kleinen Fact, und zwar in 10 von 12 verlorenen Spielen hat Patrick Mahomes gegen Teams verloren, die 30 oder mehr Punkte gemacht haben. Also ich weiß es nicht. Natürlich, klar, ist es deine Aufgabe als Quarterback, so viele Punkte wie möglich zu machen, aber wenn du schon so einen Fact hast, beziehungsweise schon weißt, dass dein Quarterback eben gerne gegen Teams dann auch verliert, oder wenn er verliert, dann gegen Teams verliert, die mehr als 30 Punkte machen, da musst du doch als Defense eigentlich umso mehr dahinter sein, das zu verhindern, oder Sebastian?
Ja, natürlich. Also klar, ich denke, als jedes Team muss gucken, dass es eine gute Defense hinstellt, weil ohne gute Defense wird es halt schwierig, auch für Patrick Mahomes, wie wir es jetzt gesehen haben, ja auch letzte Woche, wo er ja auch über 30 Punkte erzielt hat, aber halt die Ravens, die ja marginal besser gewesen, marginal Punkte mehr erzielt haben. Ich finde, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen früh zu sagen, aber ich finde, die Chiefs müssen halt aufpassen, dass sie nicht die Packers 2.0 werden. Was meine ich damit? Das ist im Endeffekt relativ klar, und zwar, du hast einen Quarterback, der von deinem Armtalent her einer der besten, vielleicht der beste ist aktuell in der Liga. So, und das, man sieht man das immer regelmäßig. Man hat jetzt gesehen, auch Patrick Mahomes macht Fehler. Das passiert nun mal. Man verlässt sich aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr darauf. Man weiß, okay, gut, ja, ach, Patrick Mahomes, wenn er einen guten Tag hat, dann macht er halt 3 Touchdowns irgendwie in 5 Minuten. Aber das geht halt nicht immer. Und die Defense ist nicht gut. Wir haben es besprochen, wenn man Turnover produziert, wird es halt entsprechend schwierig. Von 3 Turnovers haben die Chargers nutzen können, 3 Touchdowns davon erzielt. Also da sind viele Punkte, die da so ineinander greifen, die aktuell nicht sonderlich förderlich sind für die Chiefs. Und da müssen sie sich sehr hinterfragen. Sie müssen gucken, dass alles funktioniert. Das Gute ist schon mal, Clyde Edwards-Helaire hat ein gutes Spiel gehabt, mit 100 Yards Rushing, auch im Passing-Game gut involviert gewesen. Aber insgesamt muss das Team halt schauen, dass sie viel, viel weniger Fehler macht, weil sie können halt nicht alles mit Patrick Mahomes irgendwie ausgleichen. Das geht einfach nicht. Haben sie jetzt gesehen, 3 Interceptions in 2 Spielen. Ist für ihn ungewohnt, wird er wahrscheinlich in den nächsten 5 Spielen nicht mal so viele Interceptions haben, aber es ist gerade so eine interessante Phase für die Chiefs. Die müssen da jetzt sehr, sehr aufpassen, damit es ihnen halt nicht wie Aaron Rodgers passiert, dass man sich am Ende die Frage stellt, am Ende der Karriere von Patrick Mahomes, eigentlich hätte er doch viel, viel mehr haben können, aber die Defense war halt nicht gut genug.
Was mir halt bei den Chiefs auch noch einfach fehlt, ist irgendwie ein klarer Wide Receiver Number 2. Also man kann natürlich sagen, mit Tyreek Hill und Travis Kelce hast du immer noch sehr, sehr gute Waffen. Da gehe ich ja auch voll mit. Aber weder Mecole Hardman noch DeMarcus Robinson noch Byron Pringle haben jetzt irgendwie über die letzten 3 Wochen gezeigt, dass einer von ihnen wirklich auch mal das Spiel an sich reißen kann, wenn es bei einem der anderen beiden nicht funktioniert. Und da wirklich komplementär mit einem der anderen halt eine komplette Defense auseinanderzunehmen. Das haben sie jetzt nicht geschafft bis jetzt. Und das sehe ich halt auch als Mittelpunkt. Also klar, Sammy Watkins jetzt letztes Jahr war auch zum Teil verletzt, aber hatte meiner Meinung nach immer noch deutlich einen größeren Impact, wie es einer der 3 Wide Receiver heuer bis jetzt hatte. Und da muss man sich auch fragen, wie man hier weitergehen will, weil da einfach vielleicht auch einfach Potenzial ist oder nicht ausgeschöpft wird, weil einfach die anderen Receiver nicht gut genug sind. Und da ist sicherlich auch ein Punkt, wo anzusetzen ist, meiner Meinung nach.
Übrigens ist, um das ganz kurz einzuwerfen, Patrick Mahomes jetzt der erste Spieler, der 15.000 Passing Yards in unter 50 Spielen geschafft hat. Das ist definitiv auch mal einen großen Applaus wert. Und was wiederum keinen großen Applaus wert ist, das ist, wenn man sich mal so ein bisschen den Spielverlauf anschaut, dass die Chiefs im Grunde genommen das erste, das zweite und das vierte Viertel so ein bisschen verschlafen haben. Ja, im ersten Viertel, gut, 0-0, kann man drüber streiten, wollten ein bisschen oder mussten ein bisschen reinkommen. Auch die Chargers sind erstmal noch nicht so gut reingekommen, aber dann im zweiten Viertel haben sie sich mit 14-3 vernaschen lassen. Im dritten Viertel haben sie dann mit 14-0 wieder ein bisschen aufgeholt, dafür dann aber im vierten Viertel mit 16-7 quasi alles, was sie im dritten Viertel wieder gut gemacht haben, auch wieder liegen lassen letzten Endes. Und kommen wir doch jetzt mal einfach auf die andere Seite des Balls, nämlich zu den Chargers, die hingegen, ja, da lässt sich am Quarterback, denke ich mal, momentan relativ wenig rummeckern. Justin Herbert, 281 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception und ein Passer-Rating insgesamt von 125,0.
Ja, überragend. Also das muss man einfach sagen, hat er sehr, sehr gut gemacht. Hatte, muss man auch sagen, eine gute Offensive Line. Also das haben die sehr gut gemacht. Rashawn Slater, Matt Feiler und auch Corin Linsley haben da echt einen tollen Job gemacht. Ein Sack zugelassen, noch insgesamt die Defensive Line großenteils von Justin Herbert weggehalten. Ja, und dann war es halt Mike Williams, der einen überragenden Tag hatte mit 122 Receiving Yards, 2 Touchdowns. Dann war noch Austin Eckler sowohl im Laufspiel als auch im Passing involviert und hat jeweils über 100 Yards erzielt. Also das war wirklich ein, ja, all-around good play, von good Teamleistung von der ganzen Mannschaft der Chargers. Und was man auch noch hervorzählen muss, und das denke ich, ist auch noch sowas, was auch den Unterschied einfach, glaube ich, ausmacht zwischen den Chargers in den letzten Jahren und in diesem Jahr. Wir hatten den Punkt im letzten Drive, den sie hatten, eine Minute vor Schluss, wo es 4. und 9 ist. So, du kannst überlegen, okay, gut, 1:09, ich nehme das Field Goal und gewinne und hoffe dann, dass Patrick Mahomes das Ding mir dann nicht reinhaut. Was macht Brandon Staley? Geht dafür, kriegt den ersten Versuch und dann macht das Team einen Touch und hat das Spieler quasi schon aus der Reichweite getan. Also das, denke ich, das zeigt so ein bisschen auch dieser neue Wind, der einfach bei den Chargers weht. Man spielt jetzt nicht mehr, um nicht zu verlieren, sondern man spielt, um zu gewinnen. Und das ist halt etwas, was man mitnehmen kann. Das war super Call, es hat echt viel Spaß gemacht und ja, die Chargers, die sind wer. Das macht enorm viel Spaß, dazu zu gucken. Defense, Offense, auch die Rookies im Cornerback, also wieder Asante Samuel, diesen Interception gefangen haben, in diesem Diver, also richtig, richtig gut, das macht enorm viel Spaß und ja, für die Chargers kannst du übers Wald gehen in diesem Jahr.
Es ist wirklich spannend anzusehen, dass du jetzt halt wirklich eine komplett neue Kultur, man sagt das ja immer so, eine neue Kultur etablieren und so weiter, bei den Chargers hast, eben durch den neuen Coach, ja, Anthony Lynn ist weg, Austin Eckler ist wieder fit und wieder mit dabei, du hast Justin Herbert, der sich eben, der das, was er letzte Saison schon in Ansätzen gezeigt hat, jetzt dann auch voll auf den Platz bringen kann. Und was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, wir haben eigentlich relativ safe die Kansas City Chiefs schon vor der Saison, zumindest in den Playoffs, wenn nicht sogar schon in den Super Bowl gebucht. Ja, gut, da hatten wir immer noch so ein bisschen den Zwischenton der Buffalo Bills mit dabei. Aber trotzdem, wenn wir uns jetzt nämlich mal die AFC West anschauen, dann haben wir da zwei Teams, die 3-0 stehen, ein Team, das 2-1 steht und ein Team, das 1-2 steht. Ja, also die Kansas City Chiefs mit 1-2 momentan letzter in ihrer Division. Klar, nach 3 Spielen muss das noch nicht unbedingt viel aussagen. Wir haben 17 Spiele für jedes Team in dieser Saison. Dennoch ist es, denke ich mal, ein ganz gutes Ausrufezeichen, auch von der restlichen Division, dass man eben wirklich so ein bisschen auf dem Weg momentan ist, die beste Division der Liga zu sein, oder? Wenn das so weiter gehalten werden kann, wie es bisher läuft, Stefan.
Ja, also, dass die Chiefs und die Chargers heuer gut sind, da bin ich auf jeden Fall bei dir, Patrick. Bei den Broncos, wie gesagt, da muss ich halt, oder da bin ich mir noch nicht so ganz safe. Da will ich halt jetzt wirklich noch so ein bisschen auch das Spiel einfach gegen die Ravens abwarten, weil, wie wir schon gesagt haben, also die ersten 3 Spiele sind auch kein Maßstab gewesen von den Teams her. Und auf der anderen Seite, die Raiders jetzt 2 Spiele knapp gewonnen, natürlich bis jetzt auch 3-0, aber diese knappen Spiele, wenn auf Dauer, gehen die halt auch mal gegen die Raiders, glaube ich. Und deshalb würde ich vor allem auch vom Roster-Talent her nicht sagen, dass die Raiders da an die anderen 3 Teams anknüpfen können. Aber die anderen, aber vor allem Chargers und Chiefs werden sich wirklich ein Battle liefern, wer dann die Division gewinnt. Und vielleicht können die Broncos noch den einen oder anderen ärgern und dann könnte es sehr, sehr spannend werden. Und ich glaube, das macht doch auch jedem Spaß, wenn es lange spannend ist, wenn es auch gute Teams sind, wenn es spannende Spiele sind, auch im Einzelnen, und viel besser geht's für den Football-Fan nicht.
Vergiss mir nicht die Raiders.
Absolut, außer du bist halt Fan der einzelnen Teams, die es betrifft, dann ist vielleicht für dich nicht ganz so geil. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Kansas City Chiefs sind jetzt in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnt gewesen, die können jetzt auch mal ein bisschen abdanken. Sorry, liebe Chiefs-Fans, nicht persönlich gemeint, aber...
Patrick,
ganz viel Liebe an alle Chiefs-Fans da draußen. Ich mach mich wieder beliebt, ja, richtig. So, bevor ich jetzt noch mehr dummes Zeug sabbel und mich vielleicht noch bei anderen Teams oder bei den Fans anderer Teams unbeliebt mache, gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz in eine kleine Pause und dann geht's hier bei uns auch schon gleich weiter mit den nächsten Spielen, die wir uns mal ein bisschen näher anschauen wollen. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Immer noch ganz viel Liebe an die Jets-Fans und unser heutiger Podcast steht unter dem Motto Don't Fly and Podcast. Yes! auch wenn wir mittlerweile rausgefunden haben, dass Stefan nicht in einem Flugzeug sitzt, sondern einfach nur ein Helikopter über sein Haus geflogen ist. Ja, hier geht's bei uns weiter und zwar mit unseren drei Top-Spielen der Woche sozusagen. Und da haben wir gerade eben schon ein bisschen näher über das Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs gesprochen und wollen jetzt mal weitermachen mit dem Spiel des amtierenden Champions. Die Tampa Bay Buccaneers, die haben nämlich gegen die Rams verloren mit 24-34 und damit haben die Rams sich auch, ja, wir bleiben gleich in LA passenderweise, sind nämlich auch neben den Chargers sehr, sehr gut drauf momentan und haben sich jetzt auch tatsächlich als eins von vier Teams mit 3-0 an der absoluten Ligaspitze gefestigt. Die Defensive war mal wieder extrem stark und wir müssen in der Offensive natürlich sowohl über Matthew Stafford als auch über Cooper Kupp sprechen, der schon seinen 5. Touchdown gefangen hat in den ersten 3 Spielen. Zum Vergleich dazu, letztes Jahr hatte er 3. Stefan, Bucks gegen Rams, grandioses Spiel mal wieder von den Jungs aus Los Angeles.
Ja,
ne?
Also das war wirklich sehr, 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 sehr cool, das Spiel insgesamt. Also an erster Stelle freut es mich natürlich für Matthew Stafford, weil halt, wie einfach viele auch vor der Saison gesagt haben, ob er wirklich so das Upgrade sein wird für die Rams, das war so die große Frage. Und ich glaube, spätestens nach dieser Woche können wir sagen, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit Jared Goff hätte das nie so funktioniert. Stafford hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, 27 von 38 Pässen angebracht mit 343 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception, auch ein bisschen Glück dabei, ein Ball hätte meiner Meinung nach definitiv abgefangen werden müssen von den Buccaneers, aber es war halt von Stafford extremst gut gespielt, von McVay auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut gecallt. Man hat sehr viel einfach diese Man-Coverage, die Buccaneers gespielt haben, ausgenutzt. Entweder durch Screens oder schnelle Crossing-Routes von Cooper Kupp, den du ja auch schon erwähnt hast, Patrick. Einfach sehr das Ganze ein bisschen exploited, meiner Meinung nach. Und ja, man muss insgesamt sagen, dass die Rams, glaube ich, so langsam einfach auch heiß laufen. Man hat den amtierenden Super Bowl-Champion geschlagen. Ich glaube, mit dem Momentum geht noch sehr, sehr viel. Muss es ja auch, weil natürlich auch mit den Cardinals ein Team in der Division ist, das sehr, sehr hot aktuell ist, sage ich mal. Aber so darf es natürlich weitergehen.
Ja, vor allem für uns beide könnte das Ganze noch unangenehm werden, denn wenn wir zurückdenken an unsere Hot Takes, da war ja etwas. Sebastian hat nämlich gesagt, dass Matthew Stafford mit mindestens 5000 Yards Passing Leader wird. Sebastian und ich haben dagegen gestimmt und momentan schickt er sich wirklich an. Ich glaube, Sebastian, du hast nicht zufälligerweise seine Nummer und hast ihm gesagt, dass er sich ein bisschen mehr reinhängen soll diese Saison, oder?
Das verrate ich jetzt hier nicht. Nein, ich hab's
auf jeden
nicht,
Fall.
Aber ich gehe davon aus, dass das uns gehört hat, wie natürlich auch alle anderen NFL-Spiele, die uns halt alle jede Woche zuhören. Nee, Spaß beiseite, das ist überragend. Also das ist einfach, man hat so das Gefühl, die Rams haben genau den Quarterback gefunden, den sie gesucht haben. Matthew Stafford, 9 Touchdowns nach 4 Spielen, genauso viele wie Kurt Warner 1999, damals MVP geworden, den Super Bowl gewonnen und dort Super Bowl MVP geworden. Und man einfach das Playbook kann man einfach viel mehr öffnen mit ihm. Also man hat jetzt schon 6 Touchdowns bei vertikalen Routen, also einer Go-Route, einer Post-Route, Corner- oder Wheel-Route. Jared Goff hat im gesamten letzten Jahr 6 solcher Touchdowns geworfen. Also das spricht schon dafür, dass man dieses Feld viel mehr in die Breite zieht, einfach weil man diesen starken Arm hat. Und das machen sie konsequent. 6 Drives in Folge mit einem Score gehabt. Und da muss man natürlich auch fragen bei den Buccaneers, wo war die Defense? Denn die D-Line war eigentlich zahnlos. Nur einer, der Rookie, hat mehr als einen Pressure geschafft gegen die O-Line der Rams. Also, da muss ein bisschen mehr kommen von den Bucks. Also, da merkt man vielleicht schon so ein bisschen so diesen kleinen bisschen Hangover. Man macht nur das, was man machen muss. Man hat ja jetzt den Ring. Also, da müssen sie noch mehr auf Zack sein, wenn sie dann einen Powerhouse wie die Rams in diesem Jahr besiegen wollen.
Absolut, vor allem, wir haben jetzt auch gesehen, ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel über Matthew Stafford gesprochen und ich habe noch eine Kleinigkeit, und zwar war es jetzt schon seine 3. Passing-Touchdown von mindestens 50 Yards und da sind wir auch wieder in einer Liga mit Kurt Warner und Billy Wade, denn das ist nämlich tatsächlich auch nur diesen 2 Spielern vorher gelungen, in den ersten 3 Wochen 3 Passing-Touchdowns von mindestens 50 Yards zu haben, dieses Mal auf DeSean Jackson, ja. Das wollte ich ja auch nochmal angemerkt haben. DeSean Jackson, 75 Yard Touchdown nach Pass von Matthew Stafford. Also wirklich absolut grandios. Tom Brady auf der anderen Seite hat seine 80.000 Career Passing Yards geholt. Und ich weiß nicht, wenn wir auch hier wieder auf den Boxscore schauen, dann fällt auf, dass sie es irgendwie so im 3. und im 4. Viertel versucht haben, noch so ein bisschen aufzuholen, was sie in den ersten beiden Viertel verkackt haben, aber es am Ende nicht geschafft haben. Wobei man ja auch bedenken muss, dass ja auch eigentlich bis in die Playoffs in der letzten Saison keiner damit gerechnet hätte, dass sich am Ende die Tampa Bay Buccaneers dann bis in den Super Bowl durchmogeln, beziehungsweise sich am Ende sogar den Championship holen. Ich glaube, das ist doch einfach ein riesiger Vorteil, wenn du Tom Brady im Team hast. Du bist einfach komplett unausrechenbar für die anderen Teams, Stefan, oder? Also nur weil es jetzt momentan vielleicht noch nicht ganz so gut läuft, heißt das nicht, dass sie am Ende nicht wieder oben stehen können.
Nein, es ist jetzt ja auch nur ein Spiel gewesen, ich glaube. Man hat halt gegen ein sehr, sehr starkes Rams-Team gespielt. Man hat auf seitens der Buccaneers, vor allem in der Defense, ja auch den einen oder anderen Spieler in der Secondary vermisst, der hoffentlich wieder fit wird bis zu den Playoffs. Man muss auch sagen, es war natürlich sehr, sehr passlastig seitens Tampa Bay, wovon ich jetzt nicht so der Freund bin. Man konnte sich halt seitens Rams natürlich voll irgendwann auf den Pass einstellen. Und mit Aaron Donald und seinen Konsorten ist es natürlich dann auch gut umzusetzen und macht es für die Bucks umso schwieriger. Aber es sollte dennoch weiterhin mit ihnen gerechnet werden, vor allem in der NFC South, wo ja zwar die Saints bis jetzt auch 2-1 sind und die Panthers auch, oder sogar 3-0 oder 2-1, ich weiß gerade gar nicht auswendig, aber man ist halt qualitativ deutlich besser wie diesen beiden anderen Teams. Und die Falcons
sind 3-0.
Und die Panthers sind 3-0. Und die Falcons, ja, von denen braucht man gar nicht erst reden. Also die Bucks sprechen sicherlich ein Wörtchen mit, so wie es halt immer ist mit Tom Brady. Aber vielleicht, man muss halt meiner Meinung nach auch die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage ziehen. Und die liegen halt vor allem darin, defensiv geht nicht viel, wenn der Pass Rush nicht sofort durchkommt oder der Pass Rush auch etwas stagniert. Und auf der anderen Seite, Tom Brady kann immer noch sehr, sehr gut werfen, aber es ist halt dann doch zu eintönig auf Dauer und zu ausrechenbar. Und da muss einfach dann geschaut werden, wie man das in den nächsten Wochen wieder verbessern kann.
Alright, dann würde ich sagen, wagen wir doch mal einen Blick in den Norden, und zwar in den Norden der NFC. Dort haben die Green Bay Packers gespielt, und zwar gegen die San Francisco 49ers mit 30-28 gewonnen. Am Ende war es ein Field Goal von Mason Crosby, ein Game-Winning Field Goal, das den Packers den Sieg gebracht hat. Sein 22. Field Goal in Folge, das er reingehämmert hat zwischen die Goalposts. Und ich weiß nicht, irgendwie werde ich aus diesen Green Bay Packers nicht ganz schlau. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie Stephen A. Smith gehabt, der die Packers für diesen Saisonstart irgendwie so ein bisschen geroastet hat, beziehungsweise dafür, dass Aaron Rodgers eben doch noch ganz gut agiert jetzt bislang in diesem Saisonstart. Aber irgendwie, wir hatten im ersten Spiel, es war überhaupt nicht das Spiel der Packers, jetzt 2 Siege, wobei jetzt eben auch gegen die 49ers ein wirklich sehr, sehr knappes Spiel war. Also irgendwie glaube ich noch nicht so ganz, dass die Packers wirklich for real sind dieses Jahr, oder Sebastian?
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Also im Endeffekt kannst du eigentlich sagen, dass Green Bay war eigentlich alles darauf ausgelegt, Aaron Rodgers und Devontae Adams, wenn man mal guckt, 56,3% der Würfe von Aaron Rodgers gingen in Richtung Devontae Adams. Sagt da, glaube ich, relativ viel halt aus, was halt irgendwie so das Ziel halt war. Das ist schon, ja, es ist schon sehr auffällig, dass der sein Go-To-Guy hat auf jeden Fall. Am Ende, ich meine, es hat funktioniert, so ist jetzt nicht.
Naja, aber du hast halt auch nicht wirklich arg viel mehr. Das ist ja das Problem. Ja. Du hast nicht arg viel mehr außer Devontae Adams. Heißt, du musst zwangsläufig über Devontae Adams gehen.
Das wollte ich halt gerade sagen. Also das ist halt, das, was sie da geleistet haben, ist halt nicht unbedingt sustainable. Zumal auch letztes Jahr in der Regular Season hat das halt auch sehr gut funktioniert. Da konnten es damals die 49ers auch nicht unterbinden. Damals 43,8% der Bälle, die von Rodgers Richtung Adams gingen. Aber es ist halt schwer. Ich denke, man muss auf jeden Fall daran arbeiten. Die Offensive Line muss besser werden. Klar, Aaron Rodgers hat innerhalb von 2,5 Sekunden also durchschnittlich den Ball geworfen, was enorme schnelle Zeit ist. Musste er aber auch machen, weil einfach die Offensive Line nicht da ist, wo man sie gerne hätte. Mit Josh Neiman ist aktuell der dritte Mann auf Left Tackle und ja gut, der hat ein Pass-Block-Play vorher gehabt und wurde halt entsprechend von Nick Bosa ein bisschen auf die Rollercoaster genommen und hat ihn wirklich vorgeführt. Aber gut, was will man halt erwarten von jemandem, der halt das zum ersten Mal macht? Deswegen, es ist noch viel zu tun für die Packers, aber genauso halt auch für die 49ers. Deswegen, beide Teams haben, glaube ich, in dem Spiel gesehen, dass sie noch arbeiten müssen, wenn sie wieder Richtung NFC-Championship-Game gehen wollen.
Das 8. Spiel für Devontae Adams mit 100 plus Receiving Yards und einem oder mehr Receiving Touchdowns. Und ja, das ist, so hart es klingen mag, sind die Packers momentan, Stefan, eigentlich die Aaron Rodgers, Devontae Adams und Aaron Jones Show so ein bisschen, ne?
Ja, so wie letzte Saison auch, also.
Genau, richtig. Und vor allem, ich meine, diesen Bond, den gerade Devontae Adams und auch Aaron Rodgers haben, der hat sich auch gezeigt, dadurch, dass als Aaron Rodgers weg wollte, Devontae Adams auch gesagt hat, gut, Aaron Rodgers ist raus, dann bin ich das auch. Also es hängt halt wirklich so ein bisschen an diesem einen Spieler. Wenn du Aaron Rodgers bei Stange halten kannst, dann kann das auch was werden mit deiner Franchise. Und wenn du Aaron Rodgers nicht halten kannst, dann ja, hast du halt das Pech, dass dann eben auch Spieler, die extrem wichtig sind, weil sie eben dein quasi kompletter Receiving Core sind, wie Devontae Adams wegfallen, oder?
Ja, also es wird sehr, sehr spannend sein. Devontae Adams ist ja heuer in seinem letzten Vertragsjahr bei Aaron Rodgers. Ja klar, das ganze Offseason-Drama hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber es bleibt sicherlich auch spannend, wie es nächste Saison weitergeht oder nächste Offseason weitergeht. Und ganz klar, also Aaron Rodgers ist natürlich immer noch ein Elite-Quarterback und jeder Wide Receiver ist sicher happy, wenn er ihm die Bälle zuwirft. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch Devontae Adams ein Elite-Wide Receiver und jeder Quarterback ist froh, wenn er so einen seinen Reihen hat, weil man muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, weder ein Marquez Valdes-Scantling, ein Adam Lazar und Randall Cobb, die sind halt alle nicht sonderlich gut und man hat sich halt kaum verbessert. Also so leid es mir tut, aber Randall Cobb kann halt auch nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er vor ein paar Jahren noch bei den Packers gezeigt hat. Und somit ist es halt dann wirklich wieder die Aaron Rodgers, Aaron Jones, Devontae Adams Show, wie du schon gemeint hast, Patrick. Und diese Woche ist es gut gegangen gegen die 49ers. Aber es ist halt auch schon diese Saison mal schlecht gegangen und ich glaube halt im Endeffekt nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den ganz, ganz großen Sprung reicht. Aber ich lasse mich auch gerne wieder den Besseren belehren, wenn es soweit ist. Aber in der Offseason wieder zu wenig getan, einfach so ein bisschen als kleines Resümee meiner Meinung nach bei den Packers. Und so verspielt man sich halt dann auch in einer gewissen Weise einfach Chancen.
Ich habe gerade vorhin über die AFC West gesagt, dass durchaus eine der besten Divisions der Liga diese Saison werden könnte. Das gleiche gilt natürlich auch für die NFC West, in der die San Francisco 49ers spielen. Und solche Spiele, die dann am Ende eben so knapp sind, die tun dir da extrem weh. Wir haben die Arizona Cardinals, die bei 3-0 stehen. Wir haben die LA Rams, die bei 3-0 stehen. Dann die 49ers, die bei 2-1 stehen. Und die Seattle Seahawks, die bei 1-2 stehen. Auch hier wirklich sehr, sehr spannend, wer es schaffen kann, am Ende in die Playoffs zu kommen, Sebastian, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da werden im Endeffekt Kleinigkeiten entscheiden. Natürlich auch die Inner-Division-Duelle, also die Duelle gegen die anderen drei Teams aus einer jeweiligen Division. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Die 49ers müssen natürlich hoffen, dass sie da auch möglichst gesund bleiben. Also haben wir jetzt schon wieder einige Verletzungssorgen auf Wide Receiver, wo man jetzt schon wieder rotieren musste. Auch Running Back ist mit Sicherheit auch angeschlagen. Das Gute ist zumindest, dass Josh Norman wohl nicht langfristig ausfällt. Also ist ja, musste dann herausgehen, wo man dann entsprechend Wechsel durchziehen müsste. Aber scheinbar ist es so, dass er wohl nächste Woche wieder spielen kann. Das ist natürlich erstmal beruhigend, weil auch er ist ja auch nur als Ersatz gekommen für einen Verletzten bereits. Also ja, die 49ers, da muss auch was passieren und auch die Quarterback-Position mit Jimmy Garoppolo, ja, sagen wir mal so, hat nicht wirklich dazu beigetan, dass dieses Team das Spiel gewonnen hat. Da hat er wirklich immer wieder Dinger mit dabei gehabt, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Deswegen hat er auch zwei Touchdowns entsprechend Trey Lance geworfen und dafür gesorgt, dass diese Touchdowns passiert sind. Also insgesamt ist es noch zu wenig eigentlich, um da wirklich mitzuhalten. Klar, man hat jetzt immerhin zwei Siege eingefahren, aber dieses Spiel hättest du nicht unbedingt verlieren müssen. Aber wenn du halt schon guckst, dass dein Running Game nicht so gut gewesen ist, also ein Average von 3,1 für Trey Sermon und Kyle Juszczyk, der zweite Running Back gewesen ist als Fullback, mit einem Average von 2,8, liegen da noch ein bisschen die Probleme tiefer als nur die Running Backs. Also einiges an Arbeit für Kyle Shanahan, der mal wieder auch ein Lazarett entsprechend lichten muss. Also könnte wieder eine schwierige Saison werden für die 49ers.
Damit gehen wir ganz kurz nochmal in eine kleine Pause und dann melden wir uns hier gleich mit unseren Gewinnern und Verlierern des dritten Spieltages der NFL. Bis gleich!
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und da sind wir auch schon wieder zurück von unserem Schnelldurchlauf, unserer näheren Besprechung. Jetzt haben wir es der drei Top-Spiele des vergangenen Spieltags. Und jetzt kommen wir hier bei uns natürlich wieder zu den Gewinnern und Verlierern des letzten Spieltages. Und ich glaube, da haben sich bei sowohl als auch durchaus einige angesammelt hier bei uns, was wir jetzt gerade eben schon mal vor dieser Aufnahme hier besprochen haben. Und ich würde mal sagen, Stefan, magst du uns einfach mal einen Gewinner präsentieren.
Ja, gern. Also ich fange mal an mit beiden LA-Teams, sowohl die Chargers wie auch die Rams. Wir haben ja über beide in dieser Folge ausführlich gesprochen, aber was für mich ganz viel wichtiger ist, einfach dieses Standing, das beide Teams jetzt auch in der Stadt, denke ich mal, bekommen. Wenn man sich so ein bisschen die Fanbase in LA anschaut, dann ist es irgendwie über alle Sportarten hinweg immer so, dass Teams nur angefeuert werden, wenn sie wirklich zur absoluten Elite ihrer Sportart gehören. Das ist bei den natürlich bei den Los Angeles Kings in der NHL so, bei den Lakers in der NBA und jetzt auch mit den Rams und den Chargers in der NFL. Und die letzten Jahre war es oft sehr, sehr mau, auch von der Zuschauerzahl her, dass viel mehr Auswärtsfans dabei waren im Stadion und dort den Heimfans oder dem Heimteam wirklich dominierend gegenüber waren von der Fananzahl her. Und ich denke mal, dass einfach mittlerweile beide Teams wieder sehr gut etabliert sind, auch einfach jetzt mit dem neuen Stadion auch einfach viel mehr Eventfans, anziehen und im Endeffekt beide Teams jetzt einfach genug Fuß gefasst haben und das sicherlich auch vom Vorteil sein wird. Wenn man sich das Spiel angeschaut hat gegen die Buccaneers, dann war es dort auch von der Stimmung her sehr, sehr gut und ich hoffe, so geht's weiter in Los Angeles.
Ich hasse L.A.
Sagt der Boss.
Sebastian. Ja, richtig, deswegen.
Nee, ich fand es ganz cool, da war ein Spieler aus der ELF mit dabei, Ronnie Lakalaka, der ist mit seinen Kollegen mit dabei gewesen. Und ich meine, das Stadion in Los Angeles ist ja auch Hammer. Also ich denke, glaube ich, da ist, glaube ich, auch wenn man nicht unbedingt Rams oder Chargers-Fan ist, glaube ich, trotzdem mal so ein Must-Watch-Place. Allein schon die Video-Wall ist ja schon brutal. Wenn wir bei Gewinnern sind, dann würde ich gerne mal vielleicht einen der wenigen Gewinner der Jaguars hervorheben, der Jacksonville Jaguars, und zwar Jamal Agnew. Ich denke, wir haben es alle gesehen, das Play, der 69-Yard-Field-Goal-Versuch von Matt Prater, der zu kurz geraten ist, und dann hat Agnew den Ball genommen und ist ihn zurückgelaufen. 109 Yards, damit den Rekord von Antonio Cromartie und Cordell Patterson eingestellt, denn auch die beiden haben es geschafft, für 109 Yards einen Return zu machen. Also richtig, richtig starkes Play. Einer der wenigen Highlights der Jaguars, die für mich insgesamt eine sehr, sehr große Enttäuschung sind. Trevor Lawrence damit angefangen. 7 Interceptions in 3 Spielen. Echt, also da bin ich echt geschockt gewesen. Wird hoch angelobt, hoch angepriesen, dass er hier die Welt on fire setzen wird. Aber so richtig bisher funktioniert er nicht. Liegt aber, glaube ich, auch meiner Meinung nach auch am Playcalling und auch so ein bisschen an der Fehlunterstützung in der Offensive Line. Und jetzt dieser komische Trade, den man jetzt gemacht hat, indem man CJ Henderson, den man 2020 in der ersten Runde geholt hat, gibt ihn mit einem 5-Runden-Pick zu den Panthers und holt dafür Dan Arnold und einen 3-Runden-Pick. What? Ganz ehrlich, also das ist ja nichts, was man zurückbekommt. Das ist ja geschenkt eigentlich. Und ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also die Jaguars bleiben halt irrelevant. Sie wollen halt einfach nicht gewinnen. Tut mir leid.
Ja, dann würde ich mal an der Stelle mal mit einem Gewinner von mir weitermachen. Ich habe da nämlich Josh Allen aufgeschrieben. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, als wir im Schnelldurchlauf die Spiele besprochen haben, dass Josh Allen sich auch in dieser Woche mal wieder hervorragend hervorgetan hat. 358 Yards, 4 Touchdowns, einen Rush-Touchdown noch mit dazu und damit hat er jetzt auch mal wieder wirklich Rekorde sozusagen fast egalisiert. Das vierte, also einer von 4 Spielern, der bei über mehrere Spiele 300 plus Passing Yards, 4 Touchdowns und einen Rushing Touchdown geschafft hat. Er ist einer der 5 Spiele mit 5 Spielen mit mindestens 300 Passing Yards und 4 Touchdown Pässen. Also wirklich grandios, was Josh Allen da schon wieder abgeliefert hat an diesem Wochenende. Und ich glaube, dass die Buffalo Bills auch wirklich das, was sie jetzt momentan erreichen, das, was sie auch erreichen können, auch in der Zukunft. Ich meine, wir haben vor der Saison jetzt auch schon öfter dann über die Buffalo Bills als möglichen Super Bowl Teilnehmer gesprochen, zumindest über die Playoffs und dass es auch wirklich weit in den Playoffs gehen könnte für die Buffalo Bills. Und das müssen sie oder dafür müssen sie definitiv Josh Allen danken, der sich hier wirklich auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißt für seine Franchise und das einfach extrem gut macht. Wenn man jetzt, wie gesagt, dieses Wochenende schon wieder gesehen hat, 358 Yards, 4 Touchdowns, ein Rushing Touchdown, ist einfach wahnsinnig gut. Stefan, magst du noch weitermachen?
Ja, ich würde dann noch schon mal auch auf den ersten Verlierer zu sprechen kommen. Bei mir ganz klar alle Rookie-Quarterbacks, weil man ja auch vor der Saison oder bei dem Draft auch sehr, sehr hyped war und klar sind es auch erst 3 Wochen vergangen, das ist kaum eine Sample Size, aber wir haben hier wirklich von der Rookie-Class seit mindestens 5-6 Jahren, wenn nicht sogar mehr Jahren gesprochen und natürlich auch mit Trevor Lawrence als besten Quarterback-Prospect seit Andrew Luck und ja, ich würde sagen, Lawrence bis jetzt, klar, war da auch viel Schatten dabei, aber auch einiges an Licht. Auch gestern zum Beispiel der sehr, sehr gute Touchdown-Pass an DJ Chark. Aber wenn man sich so in Summe alle anschaut, dann ist es dann doch sehr enttäuschend. Also fangen wir mal an bei Davis Mills, der jetzt ja Starting Quarterback für die Texans ist. 19 von 28 Pässen angebracht für 168 Yards und einen Touchdown. Das würde ich sagen, ist für einen Rookie und für seinen ersten Start und dann auch noch bei den Texans echt in Ordnung. Justin Fields, 6 von 20, 68 Yards, kein Touchdown, keine Interception. Wir haben auch gesagt, ja, Myles Garrett war ständig an ihm dran. Das hat sicherlich das Ganze nicht erleichtert, aber die Statline ist einfach grauenhaft. Das kann man, glaube ich, gar nicht beschönigen. Mac Jones, 30 von 51 Pässen angebracht, 271 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Ja, ich war noch nie so der große Mac Jones-Fan. Da seid ihr vielleicht als Patriots-Fans auch ein bisschen anders.
Buh, buh.
Da hinten. Sei doch nicht ruhig da.
Buh. Aber war halt auch leider keine gute Leistung. Nächste Woche geht's gegen die Buccaneers. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Vorfreude auf das Spiel habt und natürlich auch auf die auf den Pass Rush, wenn ihr vorhin schon meintet, dass einfach Mac Jones kaum Zeit zum Werfen hatte. Ja, Trevor Lawrence, 22 von 34 Pässen angebracht, 219 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, davon ein Pick 6. Naja, bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Und Zach Wilson, 19 von 35 angebrachten Pässen, 160 Yards, zwei Interceptions. Man könnte ja fast von einer Steigerung sprechen, wenn es letzte Woche gleich 4 oder 5 Interceptions waren. Gut ist es leider immer noch nicht. Klar, die Jungs wachsen mit jedem Spiel, die lernen aus jedem Spiel. Ich will ja auch gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber man darf, glaube ich, dennoch sagen, dass das bis jetzt leider nicht so ist, dass sich einer wirklich positiv hervortut, sondern dass man im Endeffekt bis von allen doch enttäuscht ist bis jetzt.
An der Stelle würde ich mich dann gleich mal dazwischen schieben und gleich mal weitermachen, denn ich würde tatsächlich zumindest so ein bisschen an der Stelle Mac Jones in Schutz nehmen wollen. Ich sag nicht, dass es ein grandioses Spiel von ihm war. Das war es garantiert nicht, weil auch einfach einige Pässe dabei waren, die in Fenster gingen, die einfach zu waren, wo er mal Zeit hatte. Aber du hast gerade eben schon gesagt, dass ich schon gesagt habe, dass er einfach zu wenig Zeit hatte. Und das hat sich über das komplette Spiel eigentlich hingezogen. Deswegen habe ich als Verlierer definitiv die O-Line der Patriots mit dabei. Ich habe das Spiel komplett gesehen als Einzelspiel und es war grauenvoll mit anzusehen. Also es war wirklich bei fast jedem Drive der Patriots hattest du Mac Jones, wie er irgendwie unter Druck stand, wie Defense-Spieler teilweise ungeblockt durchgekommen sind, teilweise nur ein ganz kurzes Blocking haben. Mac Jones rollt auf die rechte Seite raus und sofort schießt irgendein Defense-Spieler der New Orleans Saints bei der rechten Seite irgendwie beim Tackle oder beim Tight End oder sonst irgendwas durch. Und das kann es einfach nicht sein. Du musst deinen Quarterback gerade natürlich, auch wenn du so einen jungen Quarterback wie Mac Jones mit dabei hast, dem musst du einfach Zeit geben, dem musst du auch als O-Line vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben. Ich meine, davor war es Tom Brady, beziehungsweise gut, davor war es Cam Newton, aber davor war es Tom Brady. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, ein Tom Brady, der schafft es auch mit einer halben Sekunde Zeit einen perfekten Pass anzubringen. Aber gerade wenn du einen jungen Quarterback wie Mac Jones eben dann da hinten drin stehen hast, dann musst du ihm eben auch als O-Line diese Zeit zugestehen und musst als O-Line einfach deinen Job machen. Ja, du wirst dafür bezahlt, deinen Quarterback zu schützen, dann tu genau das. Schütz deinen verdammten Quarterback, mach deinen Job und lass deinen Quarterback nicht so im Regen stehen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Patriots angehen müssen. Ansonsten sah es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, auch Mac Jones hat ja schon gezeigt, dass er wirklich was auf dem Kasten hat, wenn er die Zeit bekommt von seiner O-Line. Dementsprechend war ich tatsächlich auch ziemlich wütend dann am Ende nach dem Spiel. Gar nicht mal so sehr über den Ausgang des Spiels. Ich meine, gerade wir als Patriots-Fans, wir hoffen uns jetzt von dieser Saison keinen Super Bowl-Sieg. Ja, das ist klar, dass du momentan mitten in einem Rebuild steckst und dir einen Rookie-Quarterback da vorne hingestellt hast, der auch nicht von 0 auf 100 geht. Aber das, was die O-Line in diesem Spiel gezeigt hat, das war einfach nichts. Wirklich überhaupt rein gar nichts. Und das ist definitiv eine Sache, wo die Patriots, wo auch Bill Belichick an der Reihe ist, anzuknüpfen. Sebastian.
Ja, aber wo wir gerade bei Rookie-Quarterback sind, also sagen wir mal so, es ist immer schwierig, einen Rookie-Quarterback nach 3 Spielen zu bewerten. Ne? Das ist halt einfach so, das ist klar, man hat natürlich Erwartungen an die entsprechenden Quarterbacks und ich denke auch gerade an Trevor Lawrence und auch Zach Wilson waren die Erwartungen relativ hoch, würde ich glaube ich sagen. Und da muss man halt sagen, dass es bisher jetzt nicht so funktioniert hat. Bei Mac Jones ist es genau das, was man so ein bisschen erwartet hat. Es macht jetzt nicht die Big Plays, aber auch da, wie gesagt, drei Spiele, also passieren Fehler, das soll auch gar nicht erfolgreich, aber auch da wünsche ich mir eigentlich auch mehr, auch Offensive Line natürlich auch erwähnt, wie auch bei Justin Fields, deswegen immer aufpassen, ich würde eher schon wirklich sagen, bei den Rookie Quarterbacks, dass man eher dann über Trevor Lawrence, Zach Wilson und noch Mac Jones sprechen kann, die halt schon drei Spiele gemacht haben, als jetzt zum Beispiel über den Justin Fields, der halt einen Start gemacht hat in der Offensive Line, die ihn quasi komplett im Stich gelassen hat. Also noch schlimmer als bei den Patriots, deswegen, ja, es ist spannend, ich denke, wir werden das hier noch genau beobachten, wir sollten jetzt nach drei Spielen jetzt nicht über Wohl und Wehe der Quarterbacks entscheiden, aber da hast du recht, wir haben mehr erwartet von den Quarterbacks und deswegen ist es schon über die ersten drei Wochen schon enttäuschend, dass sie nicht so abgeliefert haben, wie die kühnsten Experten geschätzt haben.
Hast du uns noch einen Verlierer, Bastian?
Verlierer habe ich immer. Aber ich möchte noch einen Gewinner erwähnen.
Oh, da sieh an.
Kann man bitte über Cousins sprechen?
Nein, abgelehnt. Deine Verlierer bitte.
Hallo? 73,9% Completion Percentage, 908 Yards, 8 Touchdowns, keine Interception. Das zweitbeste QBR von ESPN mit 78,2. Nur Matthew Stafford ist besser. Hallo, wer ist Kirk Cousins? Wo kommt dieser Kerl auf einmal her, der irgendwie
Glück gehabt.
Richtig gut gewesen ist. Also das ist schon, also ich bin sehr überrascht. Also wir reden ja nicht über die Vikings, aber jetzt stehen sie 2-1 da. Also das gefällt mir relativ gut, was Kirk Cousins da macht. Also das ist schon echt eine spannende Offense, die dort ist. Und man hat also mit KJ Osborne wohl seinen dritten Mann gefunden, der das auch gut macht. Jetzt Conklin hatte jetzt mal ein richtig starkes Spiel im letzten. Minnesota Vikings, Leute. Die Offense, ich sag's euch, merkt sie euch.
Ich hatte so ein bisschen auf Matheson gehofft tatsächlich, nachdem Darwin Cook sich verletzt hatte, sofort meins Fantasy-Team geholt und ja, war okay.
Nein, also enttäuscht worden.
War okay. Ich glaube, das Spiel habe ich trotzdem gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, aber ja.
Nicht dank ihm,
richtig.
Nicht dank ihm, genau.
Richtig. Ja, Sebastian, magst du uns noch mit einem Verlierer erfreuen, oder?
Ja, also ich hätte noch einen Verlierer.
Ja, dann hau raus.
Ich würde, für mich ist halt Matt Nagy bisher ein Verlierer. Also jetzt der Ausrufen von einer offenen Quarterback-Competition spricht nicht sonderlich dafür, dass du das bisher richtig gut gemacht hast. Und für mich ist es Desperation Mode, der gerade in Chicago herrscht. Und sagen wir mal so, ich würde sich wundern, wenn der noch vor Ende Oktober sein Amt räumen muss. Also das ist sehr abenteuerlich, was die Bears spielen. Also das ist wirklich unterste Kanone. Das war noch schlimmer, als glaube ich alle erwartet haben. Und Matt Nagy könnte der Erste sein, der seinen Hut nehmen muss, weil einfach Chaos regiert in Chicago. Und dann müsste entsprechend Ryan Pace wahrscheinlich dann mitgehen.
Alles klar. Spannende Behauptungen hier an der Stelle mal wieder von Sebastian. Matt Nagy schon.
Ja, kennt mich ja.
Du, ich sag's dir, ne? Also, ich bin mal gespannt. Vor allem natürlich auch, wie du gesagt hast. Jetzt dann in Woche 3, beziehungsweise nach Woche 3 noch hier das große Hauen und Stechen bei den Quarterbacks ausrufen. Das ist definitiv abenteuerlich und zeugt vor allem auch nicht davon, dass du in dieser Saison noch Großes vorhast, denn dann hättest du das schon davor getan. Du hast ja die Chance gehabt, über die Preseason, über das Trainingscamp dich zu entscheiden. Das hat am Ende dann wohl doch nicht ganz so gut geklappt bei Matt Nagy. Und ich meine, er ist ja auch schon über die letzten Jahre, gut, wir hatten mit Mitch Trubisky natürlich jetzt auch keinen perfekten Quarterback dort stehen bei den Chicago Bears, aber trotzdem ist er ja auch schon durchaus häufiger mal angezählt worden, weil es für die Bears ja einfach nicht gepasst hat in den letzten Jahren. Damit würde ich mal sagen, an der Stelle verabschieden wir uns von euch. Das war Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de zu Woche 3 der NFL-Saison 2021-2022 mit Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Und bei uns geht's wie gewohnt weiter. Nächste Woche sprechen wir dann über Woche 4. Dazwischen könnt ihr euch natürlich auch, ich meine, wir haben ja heute auch nochmal einige Überleitungen gehabt auf ältere Folgen. Hier zum Beispiel natürlich mal lobend zu erwähnen unsere Hot Takes der diesjährigen Saison. Das ist immer wieder spannend reinzuhören. Vor allem natürlich dann auch, wenn die Saison weiter voran schreitet, mal gucken, wie sich unsere Hottakes dann am Ende bewahrheiten oder auch nicht. Es könnte auf jeden Fall sehr teuer werden für manche von uns, habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt nach Woche 3, aber wir werden es sehen. Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Folgt uns auf Instagram und Twitter @InterceptionFT und natürlich auch bei Facebook Interception Football Talk und damit sind wir raus und freuen uns natürlich auch auf Woche 4, dann wieder hier, gleicher Ort, gleicher Zeit und bis dann. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.